Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Olaf Scholz hat leider gezeigt, dass er nicht die Kraft hat, unserem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen.
Moin zusammen, hier sind Steffi und Micha mit unserer kleinen Audiokolumne Resonanz und Replik.
Ja, ein herzliches Moin auch von mir. Es war eine wilde Woche, haben wir schon gesagt. Wir haben sogar, weil es so wild war, ein Special über die Wahl von Herrn Trump gemacht. Und wir standen Mittwoch alle unter Schock. Und unsere Ausgabe war noch nicht mal fertig und parallel implodiert die Ampelkoalition hier in Deutschland. Und jetzt ist sie nur noch rot-grün.
Eine Fußgängerampel.
Richtig, genau, eine kleine Fußgängerampel, eine Minderheitsregierung. Tja, darüber müssen wir jetzt wohl auch mal sprechen, Michael.
Ja, wir haben uns angehört den Podcast Machtwechsel, die Folge vom 8. November dieses Jahres mit dem wunderbaren Titel Lindners Werk und Scholz Abschussbeitrag. Ich als kleiner Cineast finde das ganz wunderbar, diese Anspielung auf den Film. Ja, Machtwechsel hatten wir ja schon mal hier in der Episode besprochen.
Genau.
Ist ein wöchentlich erscheinendes Format der Zeitung Die Welt, beziehungsweise der Weltgruppe. Wird moderiert von Dagmar Rosenfeld, der früheren Chefredakteurin der Welt, die mittlerweile für The Pioneer arbeitet. Und Robin Alexander, nach wie vor tätig für Die Welt.
Genau. Und auch Teil der Chefredaktion. Ja, den Podcast haben wir euch vorgestellt und wir kommen da immer wieder mal darauf zurück, weil wir finden auch, das Thema Ampel aus ist sehr schön erklärt, die Hintergründe, dieser verrückte Mittwoch, wie er in Berlin stattgefunden hat, während alle noch nach Washington gucken, da wir dieses Thema auch auf jeden Fall besprechen wollten und auch verschiedene Formate gehört haben, aber wir finden, dass dieses Format sich wieder besonders eignet, um diese aktuelle Geschichte zu verstehen.
Also ich finde, es eignet sich vor allem deshalb, weil Robin Alexander das sehr gut recherchiert hat, also sich informiert hat, sehr gut recherchiert hat und das sehr gefällig vorträgt. Und dann stört mich auch relativ wenig die doch noch spürbare Nähe der früheren Ex-Frau von Herrn Lindner, der Dagmar Rosenfeld nämlich, zur FDP. Finde ich immer spannend, dass es nie erwähnt wird in dem Podcast, was die mal für ein persönliches Verhältnis zumindest gehabt haben. Ja, und
ja, wäre wichtig für einen Disclaimer.
Ja, finde ich absolut. Also gerade jetzt bei der Folge hätte ich das gut gefunden. Viel mehr kann ich da ehrlicherweise aber auch nicht kritisieren an der Folge. Ja, ja, wollen wir mal reinstarten?
Ja, es geht um besagten Mittwoch, 6. November, während, wie gesagt, Herr Trump quasi morgens zum US-Präsidenten gekürt wird und es offiziell wird, dass die Wahl nicht mehr veränderbar ist. Setzen sich Robert Habeck, Olaf Scholz und Herr Lindner, Christian Lindner zusammen und wollen das leidige Thema Haushalt 2025 erstmal besprechen. Und da soll Herr Scholz schon die anderen beiden Herren informiert haben, was für Pläne er hat und ein Arbeitspapier angekündigt haben, was dann Herr Lindner unter anderem später per Mail bekommen hat, das dann im Koalitionsausschuss dann besprochen werden sollte. Und dieser Koalitionsausschuss ist komplett nach hinten losgegangen, um es mal vorsichtig zu sagen. Denn Herr Lindner hat ja auch ein Papier vorgelegt.
Genau, er hatte auch ein 18 Seiten Grundsatzpapier vorgelegt, von dem ja das auch ja schnell bei der Presse gelandet ist, ob das jetzt die FDP selbst durchgestochen hat oder einer der beiden anderen Partner, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war alles angelegt für das große Showdown und nach allem, was wir jetzt wissen, war Herr Lindner dann doch überrascht, dass er jetzt einmal überreizt hatte.
Ja, Da sind wir ja jetzt schon fast, haben wir ja das Ende überraschenderweise schon vorweggenommen. Nein, aber es ist ja wohl so, dass dieses 13-Punkte-Papier auch von Herrn Alexander als Frechheit bezeichnet wurde, weil Lindner da Forderungen drin gestellt hat, also die Wirtschaft jetzt nochmal komplett umzukrempeln. Er hat auch gesagt, dass die letzten 10 Jahre komplett falsche Finanz- und Wirtschaftspolitik
inklusive
gemacht wurde.
Inklusive 3 Jahre Ampel, ne?
Inklusive 3 Jahre Ampel, genau, richtig. Ja, dieses Papier hatte halt Punkte drin, die sich überhaupt nicht, also das muss Lindner ja auch klar gewesen sein, überhaupt nicht ausgingen mit der Politik der Grünen und der SPD. Also ne, Sozialstaat zusammenstreichen und Klimaziele auch erstmal schieben. Das war halt so Forderung, wo Lindner auch klar sein musste, das machen die anderen beiden nicht mit. Und deshalb war halt auch die Frage, das, was passiert ist dann schlussendlich am Mittwoch, kam jetzt Olaf Scholz einfach Christian Lindner zuvor, weil er wollte wohl jetzt die große Show machen und sagen, hier, ich habe ja Vorschläge gemacht, die anderen wollen nicht, dann steige ich jetzt aus, weil es geht jetzt weit über meine Möglichkeiten, hier noch vernünftig zu regieren. Und dann hat Olaf Scholz aber dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
Ja, er hat es ein bisschen freundlicher formuliert.
Ja, das war
Christian, ich möchte nicht, dass du
das
länger Teil meiner Bundesregierung bist, finde ich paraphrasiert, schönes Wort.
Genau.
Ja, also tatsächlich, der Robin Alexander dröselt das schön auf.
Sehr im Detail. Das können wir so gar nicht, glaube ich, wiedergeben.
Müssen wir auch nicht. Nee. Hört euch den Podcast bitte an.
Das ist der Grund, warum wir den machen hier. Genau.
Also was einfach interessant ist, nicht nur, dass er es aufdröselt, sondern auch dann aufzeigt, wie sich so die Rollen verdrehen. Mhm. Ne? Wie Scholz dann derjenige ist, der den Rausschmiss auch öffentlich der Presse erklärt. Wie
überraschend aggressiv auch.
Mega aggressiv für Scholz'sche Verhältnisse insbesondere.
Genau.
Ja. Und auf der anderen Seite, wie Christian Lindner recht angefasst vor die Presse tritt, was ja ein Stück weit zeigt, mit dem Move hat er so nicht gerechnet.
Nee, auch hinterher, also ich habe auch die Bilder gesehen, wo er bei Frank-Walter Steinmeier war, beim Bundespräsidenten, um auch seine Entlassungsurkunde entgegenzunehmen. Und ich habe auch die ganzen O-Töne gehört, wie er auch dann immer betont hat, der Steinmeier, so von wegen, ich muss das jetzt hier vorlesen. Und auch paraphrasiert steht da auch drin, so, du bist jetzt raus. Ich lese es nochmal vor, weil es hier so draufsteht. Und wie Lindner auch wirklich gar nicht verbergen kann, wie unfassbar unwohl ihm ist in dieser ganzen Situation. Ich finde es schon, ja, bemerkenswert. Alle sind ja überrascht worden von der ganzen Situation. Offenbar die FDP auch, weil sie offenbar der SPD nicht zugetraut hat, respektive Olaf Scholz, dass der jetzt mal einen Cut macht und sagt, mir reicht's jetzt.
Dass der Krug irgendwann bricht, wenn er zu oft zum Boden geht, ja.
Genau, also was ja wohl das fast zum Überlaufen gebracht hat bei Olaf Scholz im Koalitionsausschuss, war ja eine Pause, die sie eingelegt haben. Und in dieser Pause hat, man weiß es nicht wer, man geht ganz stark davon aus, dass es aus gelber Richtung ist, an die Bild-Zeitung weitergegeben wurde, dass Christian Lindner Neuwahlen sich wünscht. Das war ja auch am besagten Mittwochmorgen. Erst kriegen wir die Pushes, Trump hat gewonnen, dann kommt eine Push, von sämtlichen Medien kamen die Pushes, dann Christian Lindner spricht sich für baldige Neuwahlen aus und dann eine Stunde später heißt es, Olaf Scholz entlässt Christian Lindner als Finanzminister. Das kam ja alles Schlag auf Schlag und das war wohl in dieser Pause des Koalitionsausschusses, wo sie eigentlich noch über ein Papier reden wollten, das Olaf Scholz präsentiert hat, was seinerseits wieder Christian Lindner als unmöglich und Affront eingestuft hat. Mhm. Robin Alexander, finde ich, geht nochmal ganz schön ein, dass er halt anders als das Papier, diese 13 Punkte respektive 18 Seiten von Herrn Lindner, dass das Papier wohl von Olaf Scholz, was ihm auch vorliegt, tatsächlich als Arbeitspapier einzustufen war. Schon allein, dass jede Zeile durchnummeriert war, was man eigentlich macht, wenn man sagt, ich habe hier einen Vorschlag, wollen wir mal Punkt für Punkt durchgehen und man sagt, was ich in Zeile 37, das würde ich streichen oder das möchte ich anders haben oder so. Also, dass es nicht als ich fordere das oder nichts. Also es sieht so aus, als wäre Olaf Scholz tatsächlich gewillt gewesen, noch eine Lösung zu finden, um dieses, um
ja,
den Haushalt
und
zu beschließen.
Also Robin Alexander erwähnt ja auch, dass die drei Staatssekretäre von allen drei Parteien, die sich dann immer um diese, auf der operativen Ebene, um die Streitigkeiten quasi gekümmert haben, während der Ampel, dass die ganz regulär zusammengetroffen sind. Ich persönlich glaube ja, dass dieser Ausstieg für die FDP zu spät kommt und dass der ihr, wie er gelaufen ist, nicht helfen wird. Und was ich mega interessant finde und was ich so bisher eigentlich nicht bei anderen Medien gesehen habe, ist, wie schön Robin Alexander im weiteren Verlauf des Podcasts das Argument auseinandernimmt, von wegen der ganze Ansatz, das Aussetzen der Schuldenbremse, das sei ein Verfassungsbruch, der da von Herrn Lindner verlangt worden sei.
Lindner sagte ja, Scholz hätte von ihm gefordert, dass er gegen seinen Amtseid verstößt.
Ja, und die Verfassung bricht. Und das ist so starker Tobak und für mich typisch Christian Lindner. Ich kletter auf den Baum so hoch und weiß dann nicht, wie ich wieder runterkomme. Weil was Robin Alexander macht, er macht das schöner, als ich das jetzt noch knapper zusammenfasse, ist im Prinzip zu sagen, ja, der Bundeshaushalt ist riesig, aber die meisten Aufgaben, für die Gelder verplant werden, sind sogenannte Pflichtaufgaben. Das heißt, die Regierung hat da keinen Spielraum. Und das Wenige, was dann da noch übrig bleibt, was keine Pflichtaufgabe ist, das ist gar nicht so groß. Und das wiederum ins Verhältnis zu den Ukraine-Hilfen und anderen Themen zu setzen, dass man da heraus dann schon argumentieren kann, ja, die Summen, die benötigt werden für die Ukraine, sind so groß, dass man die Schuldenbremse aussetzen kann.
Ja, also so wie ich das verstanden habe, ich finde es nämlich gar nicht unkomplex, aber Herr Alexander hat ja auch versucht, das wirklich, finde ich, schön verständlich zu machen. Also was du sagst, eben der Haushalt sind ja faktisch nur, also es sind 90% verplant. Es gibt, also er macht ja auch Beispiele so von Rentenzahlungen bis BAföG etc., das Bürgergeld, das ist alles schon durch Gesetze festgelegt, wie das Geld ausgegeben wird. Und es bleiben nur 10% quasi, ich sag mal, zur freien Verfügung, wie man das noch anders einsetzen kann. Und Olaf Scholz hatte ja Christian Lindner einen Deal angeboten. So von wegen, kannst du bitte die Schuldenbremse aussetzen? Alle Ausgaben, unsere fest verplanten Ausgaben bezüglich Ukraine, angefangen von Waffenhilfen bis hin zu, weil Scholz wollte nämlich nochmal um 3 Milliarden erhöhen, er wollte ein Paket schnüren unter der Überschrift Ukraine, inklusive Bürgergeld, was auch ukrainische Geflüchtete bei uns bekommen, das wollte er quasi zu einem Paket machen und als Notlage, finanzielle Notlage des Bundeshaushalts deklarieren, sodass man vorübergehend die Schuldenbremse aussetzen kann und das nicht im normalen Haushalt ist. Und das war Olaf Scholz' Plan. Und Lindner hat Nein gesagt.
Ja, Lindner hat Nein gesagt und damit die erste Ampelkoalition beendet.
Genau. Wir hatten ohnehin nicht so viele FDP-Minister, also gemessen an den 3%, die sie jetzt aktuell noch haben, sind die immer noch gut vertreten gewesen. Ich würde gerne auf eine Personalie noch eingehen, die ich nämlich sehr interessant fand, ist nämlich Volker Wissing.
Ja, super interessant.
Ja, da komme ich auch noch mal kurz auf diese Szene in Bellevue zu sprechen, wo Frank-Walter Steinmeier die Entlassungsurkunden, also Lindner ist ja gefeuert worden, um es mal sehr plakativ zu sagen.
Als einziger.
Als einziger und die anderen sind nämlich zurückgetreten, nämlich Frau Stark-Watzinger als Bildungsministerin, Marco Buschmann als Justizminister, der ist auch zurückgetreten und Volker Wissing, der ist ja, als klar war, die Zusammenarbeit ist zu Ende, ist er ja dann auch zur Seite genommen worden. Übrigens sagt auch Robin Alexander, dass Olaf Scholz wohl mit allen FDP-Ministern gesprochen hat, nicht nur mit Volker Wissing, aber auch mit Volker Wissing und er hat ihn gefragt, kannst du dir vorstellen, den Job noch zu Ende zu bringen, solange die Legislatur noch läuft, als Bundesverkehrsminister. Und Volker Wissing hat kurz drüber nachgedacht. Das hat er selbst gesagt in einem Interview, das habe ich gesehen. Und er hat nachgedacht und hat gesagt, ja, ich bin nämlich diesem Land verpflichtet und ich bin bereit, weiterzumachen und dafür aus der Partei auszusteigen.
Ja, das ist wirklich für den früheren Vorsitzenden der FDP in Rheinland-Pfalz eine erstaunliche Entwicklung.
Ja, also der war ja, als er das entschieden hat, noch amtierender Landesvorsitzender.
Ja.
Das finde ich sehr bemerkenswert. Also ich meine, wir alle haben uns gefragt, ne, wieso macht er das, welches Motiv hat der, warum macht er weiter, weil er schmeißt jetzt halt seine Parteikarriere weg. Also ist ja klar, FDP braucht nicht mehr anzuklopfen, er gilt als Verräter. Also ich habe auch gehört, dass Staatssekretäre, auch im Ministerium, Leute, alle…
Ja, die wollten alle von, die drei von der FDP, die er hat, haben um ihre Entlassung gebeten, ja.
Umso spannender fand ich, dass Volker Wissin sagte, er hat einen moralischen Kompass, der sehr abweicht von dem von Christian Lindner.
Also ich wäre da weniger zurückhaltend und würde sagen, er hat überhaupt einen moralischen Kompass. Also ich bin da niemand, der einen Fanclub für Herrn Lindner gründen würde und auch nicht für die von ihm vertretene Politik.
Also ich bin mal gespannt, wie die Causa Wissing weitergeht, weil wir wissen es jetzt noch nicht genau, aber ich glaube auch, die Neuwahl wird vor März sein. Also, weil Friedrich Merz von der CDU hat auch gesagt, ich möchte, dass das alles jetzt hier früher passiert. Erstens mit der Vertrauensfrage und dann zweitens mit dem Ansetzen der Neuwahlen. Also irgendwann im ersten Quartal, sage ich mal, 25, werden wir neu wählen. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit Herrn Wissing. Ist er dann einfach raus? Tritt er vielleicht sogar in eine andere Partei? Das finde ich…
Also vielleicht zwei Punkte dazu noch. Mhm. Robin Alexander hat so schön gesagt in dem Podcast, dass Volker Wissing wohl was bekannt ist. Das sagt Robin Alexander auch. Mhm. Wissing ist gläubiger Christ.
Mhm. Sagt er selber auch. Mhm.
Und er stammt wohl aus einer vermögenden Familie. Mhm. Und Glaube und Geld seien zwei Dinge, die unabhängig machen.
Das fand ich auch ein schönes Zitat. Das fand ich
mega.
Ja.
Ja. Habe ich richtig gefeiert. Und in dem Podcast wird noch schön darauf eingegangen, dass Wissing ja selbst in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen Beitrag veröffentlicht hat, in dem er erklärt hat, warum man in der Ampel bleiben solle.
Genau, das habe ich jetzt auch mehrfach in Medien gehört. Tatsächlich habe ich besagten Beitrag leider nicht gelesen, aber auch in einem anderen Podcast habe ich gehört, wer diesen Beitrag gelesen hat, kann nicht sehr verwundert gewesen sein über Wissings Reaktion am Mittwoch.
Ja, und das ist wirklich dann interessant, weil er wird jetzt noch ein paar Wochen, vielleicht noch zwei Monate, keine Ahnung, maximal Minister sein. Und dann wird es Neuwahlen geben und dann ist er raus. Aber er will wohl noch ein paar Dinge durchbringen. Deutschland-Ticket sichern, vielleicht auch dafür sorgen, dass die Bahnsanierung, dass es da weiterhin genug Geld gibt. Also das ist wirklich spannend.
Ich habe irgendwo gelesen, ich glaube es war im Spiegel, dass die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Dröge, zum Abschluss, also noch irgendwie rund um diesen Koalitionsausschuss, aber es war schon klar, Volker Wissing bleibt und sie hat ihm wohl die Hand geschüttelt und sich bei ihm bedankt fürs Deutschland-Ticket. Fand ich schön.
Was mich so aufregt, persönlich, ist dieser von jetzt praktisch allen aus der FDP vorgetragene Pathos. Man hätte hier irgendwie das Land und sonst was schützen müssen. Scholz hat nicht gefordert, einen Angriffskrieg zu beginnen oder sonst irgendwas. Hier zu sagen, den Amtseid hätte man verletzen müssen, verfassungswidrig und das ganze Thema Schuldenbremse, das kann man so oder so interpretieren. Es ist, glaube ich, eine Idee, die sehr schlecht in die Verfassung eingefügt worden ist und die ganz offensichtlich eine Idee, die dem Land in Krisen und Kriegszeiten viel zu wenig Flexibilität gibt, vor allem in dem Moment, wo sich die Parteien nicht einigen können. Das ist das, was ich von Herrn Wissing sehr gut finde, nämlich sich hinzustellen und zu sagen, auch öffentlich, wir müssen Kompromisse finden, weil das ist die Verantwortung einer Regierung. Und eine FDP, die wie ein kleines Kind immer versucht hat, all ihre Themen durchzuziehen, durchzusetzen, also man kann auch sagen, ein Finanzminister ist eigentlich nur ein Kassenwart. Dieses Gefühl hatte ich, gut, da war ich noch recht jung, bei Theo Weigel immer. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kann man auch so tun, als ob man die schwäbische Hausfrau ist und Vorgesetzte von allen anderen Ministern und die dann immer abkanzeln, sie würden nicht genug sparen und sonst was.
Ich finde es krass, dass du Theo Weigel, also gerade Theo Weigel assoziiere ich am wenigsten noch als Kassenwart. Ich meine, er war einer der Architekten des Euro.
Ja, aber mir geht es um diese Haltung, den Rest vom Kabinett abzukanzeln.
Mhm. Okay.
Ja, und diese Überhöhung des Finanzministeriums.
Ich meine, Robert Habeck wäre auch so gerne, weißt du noch, was für ein Hauen und Stechen es gab, darum Finanzminister zu werden?
Ich halte das persönlich für falsch, aber vielleicht hat auch eben diese Schuldenbremse dazu beigetragen, dass in der Wahrnehmung der Bundespolitiker das Amt nochmal interessanter geworden ist.
Es kann sein. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist nicht nur, dass Volker Wissing als Bundesverkehrsminister parteilos weitermacht. Er übernimmt ja jetzt auch das Justizministerium. Beim Machtwechsel gehen sie noch darauf ein, weil natürlich der Posten des Finanzministers ja jetzt auch frei geworden ist, dass es halt witzig gewesen wäre oder ja. Ich sag mal, ne, wenn jetzt doch Robert Habeck noch ein zweites Ministerium dazu gekriegt hätte, das wäre halt ein Double Slap in the Face of Christian Lindner.
Und gleichzeitig wird dann darauf eingegangen, dass jetzt ja Jörg Kukies der neue Finanzminister ist.
Genau, Vertrauter von Scholz.
Ja, und früherer Deutschlandchef von Goldman Sachs. Das finde ich auch wieder lustig, weil ja die SPD immer gerne der CDU respektive Friedrich Merz seine BlackRock-Vergangenheit vorwirft.
Genau.
Ist das natürlich auch schön, dass an der Stelle auch ein Böser aus der Finanzwirtschaft jetzt am Start ist, also ein Böser in Anführungszeichen.
Genau. Machtwechsel geht 50 Minuten. Ich finde.
Sehr gut investierte Zeit.
Absolut.
Also wirklich sehr gut investiert. Gibt noch etliche Punkte, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind.
Genau.
Hört einfach mal rein.
Replik haben wir heute keine, sondern wir möchten.
Ja, doch, eine Replik hatten wir ja.
Eine kleine.
Eine kleine Replik hatten wir. Ansonsten.
Uneingeschränkte. Empfehlung.
Ja.
Hört rein. Also wenn man diesen Podcast hört, dann weiß man, was da los ist.
Und er ist sehr fair und neutral.
Ja, das stimmt.
Die Dagmar Rosenfeld versucht ja immer wieder so ein bisschen auch Verständnis für die Position der FDP aufzubringen, beziehungsweise bei ihm herbeizuführen.
Manchmal frage ich mich, ob sie selber ein Parteibuch hat.
Wissen wir nicht.
Ich habe mich das schon gefragt, weil sie ist schon.
Ist eigentlich auch egal, aber deswegen ja unser Hinweis auf die frühere Ehe mit Herrn Lindner. Mhm. Vielleicht reicht das ja auch schon. Auf jeden Fall finde ich das immer sehr angenehm bei Robin Alexander, der zwar erkennen lässt, dass er ein Konservativer ist und da auch bestimmte Positionen hat, was absolut in Ordnung ist.
Er verbirgt das ja auch nicht, ja.
Aber trotzdem setzt er sich hier sehr fair und kleinteilig auseinander und zerpflückt dann eben auch.
Sehr sachlich.
Ja, sehr sachlich, auch neutral. Vor allen Dingen zerpflückt er eben dann an der Stelle, wo ein Argument nicht trägt, zerpflückt er das auch. Dieses ganze Theater mit Amtseidverletzung, Verfassungsbruch, dass man das ganz, ganz anders sehen kann, das dröselt er wunderbar auf.
Ja, finde ich auch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Montag. Wir freuen uns auf eure Resonanz.
Und eure Replik? Schickt gerne eine Mail an resonanz@resonanz-replik.de, folgt dem Podcast und folgt uns bei Instagram.
Danke fürs Reinhören. Tschüss.
Habt noch eine schöne Woche.